Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformation von Schweizer Radio DRS. Die Post baut weiter um und ab. 80 von gut 100 überprüften Poststellen werden zu Postagenturen oder eingestellt. Die beiden Schweizer in Libyen sind nicht zum Berufungsprozess gegangen, sie bleiben in der Schweizer Botschaft. Konsequenzen im Fall der Strafanstalt Schöngrün. Ein ehemaliger Aufseher und zwei Insassen werden nach den Vorfällen im März angeklagt, der Direktor muss den Job wechseln. Und das Wetter wettert. Ein Föhnsturm stürmt über die Schweiz, Norditalien ist im Schneechaos. Um 13 Uhr das Tagesgespräch mit Bundesstrafgerichtspräsident Alex Staub. Er leitet das Gericht mit Sitz in Bellinzona seit dessen Einrichtung vor 8 Jahren. Seine Amtszeit ist um und er blickt zurück auf schwierige Anfänge und ein paar verzwickte Fälle. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Andrea Appül.
Die Schweizer Post hat in diesem Jahr weitere 114 Poststellen überprüft. Über 80 Poststellen sind verschwunden oder werden nur noch als Agentur betrieben. Das heißt, sie wurden in einen Dorfladen integriert. 30 der überprüften Poststellen bleiben bestehen. Die Post will bei weiteren 300 Poststellen überprüfen, ob und in welcher Form diese in Zukunft betrieben werden sollen. Seit dem Jahr 2000 sei die Menge bei Briefen und Paketen um fast die Hälfte zurückgegangen, begründet die Post den Abbau von Poststellen. Die Vorfälle in der Solothurner Strafanstalt Schöngrün haben personelle Konsequenzen. In der Strafanstalt hätten gravierende Mängel bestanden, erklärte der Solothurner Regierungsrat. Deshalb müsse Anstaltsdirektor Pierre Fay seinen Posten abgeben. Fay werde in den Stab der Justizvollzugsanstalt wechseln. Ein ehemaliger Aufseher und zwei ehemalige Insassen werden angeklagt. Bei den Strafbeständen, die im März ans Licht kamen, geht es unter anderem um mehrfache sexuelle Handlungen mit einem 14-jährigen Mädchen und um Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die beiden in Libyen festgehaltenen Schweizer sind nicht zu ihrem Berufungsprozess erschienen, wie Amnesty International erfuhr. Der Prozess um Visavergehen wurde demnach auf nächstes Jahr verschoben. Das Schweizer Außendepartement bestätigte lediglich, dass die beiden die Schweizer Botschaft in Tripolis nicht verlassen haben. Ein heftiger Föhnsturm und starke Schneefälle haben in der Schweiz zu Problemen geführt. Im Kanton Wallis konnten wegen des starken Windes Züge der SBB nicht fahren. Windböen hatten den Stromabnehmer von Lokomotiven gerissen. Im Berner Oberland stehen viele Bergbahnen still. Im Tessin fielen selbst im Flachland 30 cm Schnee. Für zahlreiche Schulkinder fiel deshalb die Schule aus. Auch im restlichen Europa ist viel Schnee gefallen. In der italienischen Stadt Mailand werden 800 Soldaten zum Schneeschaufeln abkommandiert. Auf dem Mailänder Flughafen wurden hunderte Flüge abgesagt, auf den Bahnhöfen saßen tausende Passagiere fest. Auch in Großbritannien und Deutschland fielen auf den großen Flughäfen Flüge aus. In Frankfurt bildete sich ein Rückstau von 90 Flügen. Angestellte stellten 1000 Feldbetten für die gestrandeten Passagiere auf. Die Milchbauern und die Milchverarbeiter haben sich bisher nicht auf einen Richtpreis für die Milch einigen können. Eigentlich sollten sie einen Preis für das erste Quartal 2010 festlegen. Denn ab Anfang Jahr gilt ein neues Modell für den Milchmarkt. Danach kaufen die Verarbeiter den Bauern einen Teil der Milch zu einem festen Preis, dem sogenannten Richtpreis, ab. Der Schweizer Exportwirtschaft geht es weniger schlecht. Die Schweizer Exporte sind im November im Vergleich zum Vorjahr nur um 3% gesunken auf 16 Milliarden Franken. Im Oktober lag das Minus bei den Exporten noch bei 10,6%. Seit 3 Jahren besteht ein Verfassungsauftrag für ein Weiterbildungsgesetz. Ein solches liegt aber noch nicht vor. Der Schweizerische Verband für Weiterbildung hat deshalb selber einen Gesetzesentwurf ausarbeiten lassen. Das Gesetz solle Transparenz in den, Zitat, Wirrwarr von Weiterbildungsangeboten bringen, schreibt der Verband. In der Schweiz gibt es rund 100.000 verschiedene Weiterbildungsangebote von Hunderten von privaten, halböffentlichen und öffentlichen Bildungsinstitutionen. Die spanische Fluggesellschaft Air Comet ist zahlungsunfähig. Der Flugbetrieb ist bis auf Weiteres eingestellt. In Mailand und Lateinamerika sitzen deshalb tausende Passagiere fest. Gemäß spanischen Medien ordneten die Behörden an, alle 13 Flugzeuge der Air Comet zu pfänden, weil das Unternehmen einen Bankkredit nicht zurückgezahlt hatte.
Auf ihrer Liste von gut 400 Poststellen, die die Post überprüfen will, sind 114 abgearbeitet. Noch bei 30 bleibt quasi die Post im Dorf. Stichworte zu weiteren Themen: Strafanstalt Schöngrün, der Bericht und die Konsequenzen. Synthetische Biologie, neues Forschungsgebiet mit zwiespältigem Potenzial. Notenbankdilemma, ist die Politik des billigen Geldes noch richtig oder schon gefährlich? Waldbegehung, 10 Jahre nach dem Sturm Lothar. Und Frauenpower, jetzt kommen weibliche Tipkick-Figuren ins Tischfußballspiel. Und seit 2002 gibt's das Bundesstrafgericht in Bellinzona. Und seit den Anfängen ist Alex Straub dessen Präsident. Ende Jahr tritt er ab. Schwierige Anfänge und schwierige Fälle in Bellinzona sind der Stoff fürs Tagesgespräch um eins. Jetzt Börse, Wetter und Verkehr.
Die Daten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index hat heute den höchsten Stand des Jahres erreicht. Er steht aktuell bei 6.568 Punkten plus 1%. Der Euro wird zu einem Franken 49,84 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 04,77. Das Wetter. Im Norden ist es wechselnd bewölkt und im Westen fällt gebietsweise Regen. In den Alpentälern ist es mit starkem Föhnteil sonnig. Im Süden bleibt es trüb und am Abend fällt wieder Schnee, unterhalb von 800 Metern, zum Teil auch Regen. Die Temperatur liegt beidseits der Alpen bei rund 5 Grad, mit Föhn werden bis 16 Grad erreicht. Morgen Mittwoch früh schneit es im Norden kurz bis gegen 600 Meter, dann wird es freundlicher, im Süden bleibt es trüb. An Heiligabend ist es in den Föhnregionen teils sonnig, im Westen ist es zeitweise nass. Im Süden regnet und schneit es intensiv. Die Temperatur liegt bei 5 Grad, mit Föhn bei 13 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.37 Uhr. Der Verkehr verläuft zurzeit störungsfrei.
Die Post verkleinert die Filialen jetzt also weiter. Von den gut 100 Standorten, die dieses Jahr überprüft wurden, bleibt nur etwa jede vierte erhalten. Die anderen wurden entweder in eine Agentur verwandelt oder es wurde ein Hausservice eingeführt. Die Post spricht von einem vorsichtigen Abbau. Die Gewerkschaft Kommunikation sieht das anders. Katrin Hug.
Eine Gemeinde, die vom Poststellenabbau betroffen ist, ist das luzernische Dagmersellen. Im Ortsteil Uffikon bietet die Post nur noch den Hausservice an. Die Bevölkerung und die Gemeinde versuchten alles, um den Dorfladen zu retten, der dann in eine Postagentur hätte umgewandelt werden können. Doch es kam zu wenig Geld zusammen. Gemeindepräsident Philipp Bucher, FDP.
Die Bereitschaft war groß. Aber letztlich haben die Bemühungen nicht ausgereicht und da ist man schon ein wenig resigniert und sieht sich als Verlierer in dem Ganzen.
Die Gemeinde Dagmersellen ist nicht die einzige, die den Abbau nicht verhindern konnte. Von 114 überprüften Poststellen in diesem Jahr werden 30 weiter betrieben, knapp 50 werden in Agenturen umgewandelt, bei gut 30 der Hausservice eingeführt. Der Grund: am Schalter werden immer weniger Briefe und Pakete aufgegeben. Manfred Pfister, Mediensprecher der Post.
Seit 2000 sind die Mengen Briefe und Pakete, die am Postschalter aufgegeben werden, um fast die Hälfte zurückgegangen. Und die Einzahlungen sind auch stark zurückgegangen, nicht ganz so stark wie Briefe und Pakete, aber doch auch um 17% innerhalb von 10 Jahren. Das heißt, die Poststellen haben weniger Einnahmen, aber gleich hohe Kosten wie früher.
Das müsse man ausgleichen. Die neuen Agenturen nach dem Modell Post im Dorfladen seien gut akzeptiert, denn sie hätten längere Öffnungszeiten. Das alles bezweifelt Heinz Sutter, Zentralsekretär der Gewerkschaft Kommunikation. Der Rückgang der Postgeschäfte am Schalter sei auch hausgemacht, denn die Post würde bei Großkunden die Post häufiger selber abholen. Und Agenturen hätten kaum Vorteile, denn
an Agenturen ist erstens falsch, dass sie nicht alle Dienstleistungen beziehen können. Beispielsweise wird es ihnen verunmöglicht, Bareinzahlungen vorzunehmen. Das ist das Erste. Das Zweite, sie werden dort nicht von Postpersonal bedient. Das sind dann Fragen im Zusammenhang mit der Vertraulichkeit, mit der Sicherheit, die sich hier ohne Zweifel stellen.
Darum sende dieser Abbau das absolut falsche Signal aus, so Gewerkschafter Sutter. Das Poststellennetz werde ausgedünnt, Leistungen abgebaut, es gäbe eine Verlagerung der Arbeit zu Leuten, die nicht bei der Post arbeiteten, und die Post ignoriere den Service-Public-Gedanken. Vor einem Monat lancierten die Gewerkschaften darum die Initiative Post für alle für ein flächendeckendes Poststellennetz. Seit letzter Woche steht die Post fast täglich in den Schlagzeilen. Zuerst mit der Absetzung von Konzernleiter Michel Kunz, dann überraschte Verwaltungsratspräsident Claude Begley mit seinem Ansinnen, die Post wolle vor allem im Ausland wachsen, um den Einbruch beim Briefverkehr zu ersetzen. In den nächsten 2 Jahren wird die Post nochmals 300 Poststellen überprüfen. Zurzeit gibt es noch 2300 Poststellen in der Schweiz. Vor 10 Jahren waren es noch über 3500.
Und alle Details und Orte zum Um- und Abbau bei der Post gibt's online auf drs.ch. In der Strafanstalt Schöngrün bei Solothurn haben also gravierende Mängel bestanden. Dies hat ein Bericht bestätigt, den der Regierungsrat des Kantons Solothurn in Auftrag gegeben hat. Für Anstaltsdirektor Peter Fäh hat dies Folgen, er muss den Job wechseln. Am Vormittag hat die Solothurner Regierung den Bericht vorgestellt. Erik Send von der DRS-Regionalredaktion Aargau Solothurn. Was wurde konkret festgestellt?
Ja, konkret festgestellt wurde, dass es in der Strafanstalt Schöngrün kein umfassendes Sicherheitskonzept gebe. Nur so sei es möglich gewesen, dass ein Insasse seine 14-jährige Tochter in die Strafanstalt schmuggeln konnte und einzelne Insassen mit Drogen gehandelt haben. Im Bericht heißt es auch, dass die Arbeitsatmosphäre in der Strafanstalt schlecht sei, es werde nicht miteinander geredet und Mitarbeiter würden zu wenig einbezogen, wenn es um größere Entscheidungen gehe. Der Bericht hält aber auch klar fest, dass man als Gefängnisleitung machtlos sei, wenn ein Mitarbeiter das System unterlaufe, den Gefangenen also zu einem Schlüssel verhelfe. Der Anstaltsdirektor muss nun seinen Job wechseln und übernimmt eine andere Aufgabe. Im Stab einer neuen Strafanstalt, die 2013 fertig gebaut sein soll, aber er hat keine Leitungsfunktionen mehr.
Der Anstaltsdirektor muss also gehen. Wie sieht es für das übrige Personal aus? Gibt es da auch Konsequenzen?
Man kann fast sagen, noch nicht. Dienstpflichtverletzungen habe es nämlich keine gegeben, hält der Bericht fest. Aber einzelne Mitarbeiter hätten ihr Pflichtenheft nicht erfüllt. Man werde im Rahmen von Mitarbeitergesprächen diesen Fehlern nachgehen und sogenannte Zielvereinbarungen treffen. Und wenn diese dann nicht erfüllt würden, dann habe dies personelle Konsequenzen, sagte der zuständige Regierungsrat Peter Gomm diesen Morgen an der Medienkonferenz. Übersetzt heißt dies, es gab zwar Fehler, die sind aber nicht so gravierend seitens der Mitarbeiter, dass man sofort hätte Kündigungen aussprechen müssen.
Dass es in der Strafanstalt Schöngrün Sicherheitsmängel gibt, war lange bekannt. Warum musste zuerst etwas passieren, damit Maßnahmen ergriffen wurden?
Ja, das ist schwer zu sagen, dass man es seit Jahren wusste, dass vor allem die Außenstation des Gefängnisses Schöngrün, wo die Vorfälle passiert sind, dass es in dieser 2 Kilometer entfernten Außenstation gravierende Sicherheitsmängel gab. Das war allgemein bekannt, das kann man auch nachlesen in alten Berichten. Nur gemacht hat man bis zu diesem Vorfall mit dem 14-jährigen Mädchen nichts. Erst als im Frühling die ganze Affäre an die Öffentlichkeit kam, schloss der Regierungsrat die Außenstation und erst dann ließ man auch die ganze Affäre durch eine Kommission untersuchen.
Informationen von Erikson Zent in Solothurn. Wenn Wissenschaftler im Labor künstlich Gene zusammenbauen, dann nennt man das synthetische Biologie. Das neue Forschungsgebiet hat große Fortschritte gemacht und eröffnet vielversprechende Möglichkeiten, beispielsweise den Bau von Bakterien, die bei der Herstellung von Medikamenten eingesetzt werden. Es geht aber auch die Angst um, dass diese synthetische Biologie von Terroristen zum Bau von biologischen Waffen missbraucht werden könnten. Wissenschaftsredaktorin Odette Frey berichtet.
Das Erbmolekül-DNA ist endgültig entzaubert. Aus den Bausteinen des Lebens ist ein industrielles Massenprodukt geworden. Aus schnöder Chemie konstruieren heute sogenannte DNA-Synthesefirmen Gene von Grund auf neu. Dabei gilt immer schneller, immer billiger.
Die Kosten. Für Gensynthese haben sie in den letzten 10 Jahren um mehr als einen Faktor 10 reduziert. Die Geschwindigkeit, mit der Gene synthetisiert werden können, nimmt jedes Jahr zu. Der weltweite Output nimmt zu,
sagt Per Stehler von der deutschen DNA-Firma Phebit Synbio. Die Kunstgene sehen aus wie natürliche Gene. Und mit ihnen können die Forscher regelrecht Lego spielen. Statt nur einzelne Gene von einem Organismus in einen anderen zu verpflanzen, so wie es die herkömmliche Gentechnik tat, hantieren synthetische Biologen mit Dutzenden von Genen und designen dabei den Stoffwechsel von einfachen Organismen wie Bakterien nach ihren Wünschen. Vergleichbar mit einem Ingenieur, der eine Maschine baut. Mit Hilfe dieser Bakterien sollen bessere Arzneimittel, umweltfreundliche Treibstoffe oder Feinchemikalien produziert werden. Doch neben Hoffnungen weckt diese neue Biologie auch Ängste. Das Schreckgespenst Bioterrorismus geht um, vor allem in den USA. Ebola-Viren oder gefährliche Grippeviren vom Fließband eingesetzt als Biowaffen. So sieht der Albtraum der synthetischen Biologie aus. Die Firmen und die US-Behörden diskutieren deshalb über Richtlinien und Verhaltenskodexe. Sowohl die Kunden als auch die ausgelieferten Gene sollen genau geprüft werden. Per Stehler.
Wir glauben, dass man dieses Thema sehr ernst nehmen muss, aber es gab noch keine Unfälle in der Richtung. Das ist bisher eine unheimlich sichere Technologie.
Keine Unfälle und kein Bioterror mit künstlichen Genen. Noch sind die Risiken theoretischer Natur. Doch wie leicht es ist, sich per Internet die DNA eines Krankheitserregers zu bestellen, das zeigte vor 3 Jahren ein britischer Journalist. Er ließ sich DNA-Schnipsel des Pockenvirus nach Hause liefern. Der österreichische Wissenschaftler Markus Schmidt, der ein EU-Projekt über die gesellschaftlichen Auswirkungen der synthetischen Biologie leitete, ist deshalb froh, dass die Risiken dieser neuen Biologie jetzt schon diskutiert werden, auch wenn das Fach noch in den Kinderschuhen steckt.
Es kann aber gut sein, dass diese Entwicklungen relativ rasch vor sich gehen. Und wenn man sich dann ansieht, wie lange es dauert, bis zum Beispiel neue Regulierungen, neue Gesetze oder ob eine öffentliche Diskussion angeregt wird, dann ist es durchaus sinnvoll, sich bereits frühzeitig damit zu befassen, welche Auswirkungen auf uns zukommen.
Auch der Basler ETH-Forscher Sven Panke begrüßt die diskutierten Sicherheitsmaßnahmen. Allzu große Angst vor Bioterror mit synthetischer DNA hat er aber nicht. Denn auch wenn man heute künstliche Gene per Post bestellen könne, sei viel wissenschaftliches Know-how und auch eine große Laborinfrastruktur nötig, um Biowaffen herzustellen. Um etwa infektiöse Viren zu bauen, benötige man Zellkulturen.
Zellkulturtechnik ist nur weiß Gott nicht einfach. Ist eines der schwierigsten und teuersten Gebiete der Biotechnologie überhaupt. Und dann müssten sie diese Viren lagerbar machen und in irgendeiner Form verteilen können.
Klar ist, künstliche Killerkeime aus dem Labor und überhaupt Biowaffen sind zurzeit noch viel schwerer zu handhaben als herkömmlicher Sprengstoff.
Verrückte Zeiten sind das. Da machen einige Großbanken bereits wieder Milliardengewinne, während andere noch immer Staatshilfe benötigen. Da steigen die Aktienkurse an der Börse, während die Wirtschaft noch immer staatliche Unterstützung braucht. Verrückte Zeiten sind das auch für die Notenbanken dieser Welt. Sie müssen ihrer Geldpolitik dafür sorgen, dass aus diesen verrückten Zeiten bald wieder normale Zeiten werden. Doch wie? Anders als nach früheren Krisen, sagt William White. Er war bis vor kurzem Chefökonom der Bank für internationalen Zahlungsausgleich BITS, also der Notenbank der Notenbanken. Beat Soltermann.
William White hat als Ökonom schon viele Krisen kommen und gehen sehen. Die aktuelle aber sei die schlimmste, sagt er. Und sie zeige vor allem eines.
It is not easy to clean up after one of these cycles. And to say the same thing, it's not easy to get the economy going again.
Aufräumen, nachdem es gekracht habe, das sei kein Kinderspiel. Und ebenfalls kein Kinderspiel sei es, aus der Krise wieder herauszukommen, wenn sie mal da sei, so wie jetzt. Es seien zwar ein paar Anzeichen einer Aufhellung sichtbar, doch White sagt, er glaube nicht, dass das schon eine nachhaltige Erholung sei.
I think it's far too early to say that the recovery that we've seen is sustainable.
Noch ist die Krise also da, noch wird sie bekämpft. Von den Regierungen, die mit Milliardensummen die Wirtschaft ankurbeln oder Steuern senken, und von den Notenbanken, die mit tiefen Zinsen und viel billigem Geld dafür sorgen, dass die Finanzmärkte einigermaßen funktionieren. Doch, sagt der gebürtige Kanadier White, ein Dauerzustand könne das nicht sein.
Virtually all of the policies that we're currently following to sustain demand or to support the financial system, viewed from a longer term perspective, has got a big downside.
Alle aktuellen Stützungsmaßnahmen hätten starke Nebenwirkungen. Notenbanken und Regierungen müssten sich deshalb fragen, ob sich die kurzfristigen Vorteile auch langfristig rechnen würden.
And it might well be that the long-term costs in some cases are judged so great that central banks and the governments will want to exit even without recovery.
Wer diese Rechnung durchführe, könne in einigen Fällen zum Schluss kommen, dass die Maßnahmen zu teuer seien, dass sie zurückzufahren seien, selbst wenn die Wirtschaft noch nicht völlig fit sei. Nicht zu lange zu warten. Mit dieser Forderung ist White unter Ökonomen in der Minderheit. Und auch die Regierungen und die Notenbanken halten an ihrer expansiven Politik vorerst fest. White hingegen gibt sich unbeirrt. Der 66-Jährige ist überzeugt, dass die Blasen der letzten Jahre nur entstehen konnten, weil das billige Geld, das zur Krisenbekämpfung auf die Märkte geworfen wurde, zu wenig rasch wieder abgeschöpft wurde. Eine Beobachtung, die der frühere Chefökonom der Bank für internationalen Zahlungsausgleich seit 1993 immer wieder geäußert hat, auch gegenüber dem damaligen Chef der US-Notenbank, Alan Greenspan. Whites Warnungen wurden allerdings in den Wind geschlagen, das Ergebnis, die Häuser- und Aktienblasen, die 2008 definitiv geplatzt sind. Und nun, sagt White, bestehe die Gefahr, dass dieselben Fehler wieder begangen würden. Man befinde sich auf einem extrem gefährlichen Weg.
In a certain sense we're still on the same path that we've been on for the last 20 years. And my point would be that it's an extremely dangerous path.
Im Moment ortet William White zwar noch keine neue Blase, das Kreditwesen funktioniert noch nicht richtig. Doch das könne sich ändern und dann würde mit dem vielen Geld das Spekulieren auf Pump wieder möglich.
Es flogen Dächer, Bäume, Autos, als am 26. Dezember 1999 der Sturm Lothar über die Schweiz zog. Wie im Krieg sei es gewesen, sagte beispielsweise damals der Gemeindepräsident von Kandergrund im Berner Oberland.
Hier ist lebensgefährlich für uns zu sein. Unheimlich. Alles kann zu fliegen. Dächer sind ihm entgegengekommen. Das ist Krieg.
Vor 10 Jahren hinterließ Lothar eine Spur der Verwüstung, wie sie die Schweiz selten vorher gesehen hat. 600 Millionen Franken Schäden an Gebäuden, 10 Millionen umgeworfene Bäume. Was bleibt von Lothar heute im Schweizer Wald sichtbar und spürbar? Toni Koller war mit einem Förster in einem Wald bei Bern unterwegs.
Franz Weibel, Forstmeister der Burgergemeinde Bern, erinnert sich noch an den Schock, als er am Nachmittag des 26. Dezember 1999 seinen Bremgartenwald betrat.
Überall Bäume, die herumlagen, über Wege, über Strassen. Wir hatten ca. 50 Hektar Totalschadenfläche. Auf einer Fläche von 600 Hektar ein grosser Anteil. Und auf der noch intakten Waldfläche fielen sehr viele Einzelbäume, sodass die gesamte Schadholzmenge im Bremgartenwald irgendwo zwischen 40.000 und 50.000 Kubikmeter Holz betrug.
Was nun? Die Frage stellte sich je nach Zweckbestimmung des Waldes für jede Forstbehörde anders. Der Berner Bremgartenwald ist kein Urwald, kein Schutzwald, er ist Erholungsgebiet und dient der Holzproduktion. Deshalb hat Franz Weibel nur wenige der 100.000 gefallenen Stämme einfach liegen gelassen.
Dann gab es Flächen, wo wir das Holz noch nutzen wollten. Deshalb haben wir auch Flächen geräumt, damit wir nächste Generation für die Holzproduktion heranziehen können.
Das allerdings dauert Generationen. Wo Lothar wütete, steht das Gehölz heute vielleicht mannshoch. Dabei lässt Weibel auf den meisten Flächen die Natur walten.
Wir haben dort mit Pflanzungen nachgeholfen, wo dicke Brombeerschichten eine natürliche Verdüngung so stark verzögert hätten, dass wir gesagt haben, wir gewinnen Zeit mit Pflanzungen. Dort, wo wir gepflanzt haben, versuchten wir, den Laubholzanteil zu erhöhen.
So sprießen kleine Buchen oder Eichen aus unzähligen, etwa meterhohen Kunststoffröhren, die die Jungbäume vor dem Wild schützen. Laubholz wurzelt tiefer als Fichten und Tannen. Man verspricht sich davon einen stabileren Wald für künftige Stürme. Schließlich hat der Orkan vor 10 Jahren allein in Franz Weibels Wäldereien Schäden im Umfang von 20 Millionen Franken hinterlassen.
Darin enthalten sind Abwertung des umgeworfenen Holzes, Wiederinstandstellung der Infrastrukturanlagen, Wege und so weiter, die nach Lothar zerstört waren, die Wiederbewaldung der kahlen Fläche, Pflege der riesigen Jungwaldflächen. Das sind alles Mehraufwendungen, die diese riesige Summe ergeben im Forstbetrieb der Burgergemeinde Bern.
Zwar lässt sich Holz heute wieder für besseres Geld vermarkten als damals nach Lothar, aber ein guter Preis ist nicht alles.
Die Nutzungsmenge vor Lothar betrug im Forstbetrieb ca. 40.000 Kubikmeter Holz pro Jahr. Nach Lothar sind es jetzt noch 26.000 Kubikmeter. Diese Menge wird wieder irgendwann ansteigen, nämlich dann, wenn die Lothar-Flächen in das nutzungsfähige Alter hineinwachsen. Aber bis das soweit ist, fehlen uns die 14.000 Kubikmeter Holz pro Jahr. Das ist die ökonomische Seite, die uns stark Sorgen bereitet.
So zählt Franz Weibels Forstbetrieb heute nur noch rund 15 Mitarbeiter.
Der Personalbestand vor Lothar zu heute ist so, dass wir ca. die Hälfte Mitarbeiter heute noch haben.
Die andere Hälfte wurde mit Hilfe eines Sozialplans entlassen oder früh pensioniert. Wirtschaftlich gesehen hält Lothar nach bis in die Gegenwart. Das gilt auch für die Folgen des Sturms für die Biodiversität. Hier allerdings zum Glück mit umgekehrten Vorzeichen.
Wenn man die Ökologie betrachtet, hat Lothar kaum Schaden angerichtet. Im Gegenteil. Lothar hat dazu geführt, dass vielerorts mehr Licht, mehr Wärme auf den Waldboden gelangt. Und dort hat sich eine Flora entwickelt, die viel reicher ist als vorher.
Umgeworfene Waldflächen sind Nährboden für eine größere Vielfalt der Natur. Das zeigt sich 10 Jahre nach dem Orkan Lothar nicht nur im Berner Bremgartenwald.
Sie sind klein, tragen Trikots in allen Farben, drückt man auf ihren Kopf, dann kicken sie. Und bisher waren sie alle männlich, diese Tipkick-Spielfiguren beim Tischfußball. Nun kommt nach 85 Jahren die erste Kickerin auf den Markt, Klaus Bellanomi.
Tipkick, das ist Deutschlands kleinste Spielwarenfabrik. 10 Angestellte im Werk in Villingen und 30 Heimarbeiterinnen im Schwarzwald fertigen jährlich bis zu 200.000 dieser kleinen Fußballer, die auf Knopfdruck den Ball ins Tor befördern sollen. Bis heute war Tipkick reine Männersache. Rustikale Spielertypen wie Mittelstürmer Gerd Müller dienten als Vorbild für die Figuren. Und nun also die erste Frau auf dem Tischfußballfeld. Auch sie eine eher sportlich robuste Erscheinung, wie Geschäftsführer Matthias Mieg erläutert.
Wir wollten da nicht zu weit gehen. Die Figur soll auch als Tipkick-Figur zu erkennen sein, auch die Dame.
Auf die Idee mit der Tipkickerin kam Mieg, als bekannt wurde, dass Deutschland im Jahr 2011 die Frauenfußballweltmeisterschaft austragen wird. Man erhoffe sich davon eine ähnliche Euphorie wie damals 2006 bei der Männer-WM in Deutschland, sagt Matthias Mieg. Wenn's im Fußball rundlaufe, dann sei auch Tipkick gefragt.
Das hängt sehr stark zusammen. Das beste Beispiel war jetzt gerade in der Schweiz mit der Euro. Wir haben also in der Schweiz 30% mehr Spiele verkauft in dem Jahr.
Wenn die deutsche Elf weniger gut kickt oder wenn in der Schweiz und Österreich Torflaute herrscht, dann harzt auch der Absatz der Tipkick-Spiele, da diese vor allem im deutschsprachigen Raum beliebt sind. Das diesjährige Weihnachtsgeschäft übrigens sei sehr gut gelaufen, sagt Matthias Mieg. Von Krise also keine Spur, zumindest nicht bei Deutschlands kleinstem Spielwarenhersteller.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.